Radio 1.
Das menschliche Erbgut zu entschlüsseln, das ist noch eine ziemlich junge Methode, sollte man nie vergessen, keine 25 Jahre alt. Aber das hat die Wissenschaft natürlich enorm vorangebracht. Neulich etwa hat man anhand von 45.000 Jahre alten Knochen festgestellt, im heutigen Thüringen lebten damals auch People of Color mit dunkler Haut und dunklen Augen, liebe Thüringer. Seit über 20 Jahren versucht ein italienisches Forscherteam, das Erbgut von Leonardo da Vinci zu finden. Offenbar im Glauben, darin sowas zu entdecken zu können wie ein Genie-Gen. Erst haben die Forscher in aufwendigster Arbeit einen Stammbaum da Vincis erstellt, über 690 Jahre und 21 Generationen. Demnach gibt es heute noch 15 Nachkommen der Familie. Da Vinci selbst aber war kinderlos. Und nun die Sensation. Erstmals konnte man DNA-Spuren identifizieren, die direkt auf Da Vinci zurückgehen, sagen die Forscher. Wir lassen aber mal einen Profi drauf schauen, auf diese Studie, den Humangenetiker Professor Dr. Markus Noethen vom Uniklinikum Bonn. Herr Noethen, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was halten Sie von diesem Forscherteam da aus Italien? Sind das international anerkannte Experten?
Ja, also soweit ich die beteiligten Gruppen kenne, sind das wirklich erfahrene Gruppen in zum Teil der Archäogenetik. Das heißt, die italienischen Forscher sind auch Teil eines internationalen Forscherkonsortiums, was sich mit dieser Thematik der DNA von Leonardo da Vinci beschäftigt. Und dort sind international führende Wissenschaftler auch beteiligt.
Und wenn Sie sich die Methoden anschauen, die in dieser Studie angewandt haben, um DNA von da Vinci zu finden, ist das sauber?
Ja, das ist natürlich eine Methode oder sind Methoden, die in den letzten Jahren oder letzten 10, 20 Jahren sehr gut entwickelt worden sind. Das Problem ist ja, dass man geringste DNA-Spuren nachweisen möchte. Auf der einen Seite möchte man DNA-Spuren vielleicht auf Bildern nachweisen, auf Manuskripten von Leonardo da Vinci. Da kann man sich vorstellen, nach so einer langen Zeit findet man da vielleicht einzelne Zellen oder degradierte DNA, und das ist sicherlich nicht einfach, das nachzuweisen. Das heißt, die Methoden mussten auch erst in den letzten Jahren entwickelt worden sind. Das ist auch ein Fortschritt, der durch die Archäogenetik, also die Untersuchung sehr alter Proben, die Sie angesprochen hatten, extrem entwickelt worden, sodass auch mit kleinsten DNA-Mengen heute auch größere bis hin zu ganzen Genomen von Menschen rekonstruiert werden können.
Und wie geht das genau? Also die haben ja diesen Stammbaum erstellt und wissen dann, es gibt noch diese 15 lebenden Nachkommen der Familie, die aber nicht direkte Nachkommen sind von Leonardo da Vinci, der, wie gesagt, keine Kinder hatte. Und dann vergleichen die deren Genom mit dem, ja, was man an Bildern findet? Oder woher wissen die, das ist jetzt da Vinci?
Ja, genau, das ist wichtig. Also der Nachweis über ein identisches Y-Chromosom, also die Nachkommen, die von dieser italienischen Forschergruppe, also nicht Nachkommen, sondern Verwandte, Leonardo hatte ja selbst keine Nachkommen, aber in der Verwandtschaft über die Stammbaumrekonstruktion kann man dann lebende Verwandte identifizieren, die immer über die väterliche Linie mit Leonardo da Vinci verbunden sind. Und dann nimmt man an, dass das wäre, wenn diese Rekonstruktion des Stammbaums auch wirklich den biologischen Verhältnissen entspricht, dann würde man dasselbe Y-Chromosom nachweisen, das auch Leonardo da Vinci hatte, weil bei der Weitergabe da keine Rekombination passiert. Das wird immer über den Vater weitergegeben. Und deswegen kann man dann natürlich Spuren untersuchen. Auch es gibt ja die Frage, ob eine Grabstätte auch dort in Frankreich in einem Schloss in einer Kapelle entsprechend DNA von Leonardo da Vinci enthält. Dann kann man diese Identität des Y-Chromosoms untersuchen und damit nachweisen, dass die Spuren auch sehr wahrscheinlich dann von Leonardo da Vinci sind. Und damit kann man dann natürlich den Rest des Genoms anschauen, der sich dann natürlich von diesen Verwandten sehr stark auch unterscheidet, weil der viele Generationen dazwischen war.
Was könnte man denn an dieser DNA ablesen? Kann man da erkennen, wie man Weltkunstwerke erschaffen kann, wie die Mona Lisa, oder wie man ein Genie wird?
Ja, das ist natürlich genau die doch etwas problematische Komponente dieser Studie, dass man auf der einen Seite natürlich vielleicht nachweisen kann, ob bestimmte Dispositionen für Krankheiten vorlagen. Das ist auch ein Thema, was in diesem Projekt, glaube ich, bearbeitet wird. Aber auf der anderen Seite die Brücke zu schlagen zur Genialität, das ist natürlich schon schon sehr vage. Also vielleicht muss man dazu erklären, dass man, um solche Interpretationen überhaupt vorzunehmen im Genom, dass man da viele Referenzdaten von Personen benötigt, die das gleiche Merkmal aufweisen. Also um zum Beispiel nachzuweisen, dass jemand an einer bestimmten Krankheit litt, die eine starke genetische Komponente hat, das ist auch mal nochmal Voraussetzung, muss man viele Referenzdaten von gleichsinnig erkrankten Personen haben. Aber man hat keine Referenzdaten von Genies wie Leonardo da Vinci. Also da sieht man schon, dass das an Grenzen stößt, natürlich das Projekt bezüglich der Aussagen, die da möglich sind. Vielleicht kann man einzelne Komponenten des Talentes von Leonardo da Vinci testen, die einen starken erblichen Anteil haben. Aber die Genialität, da spielen natürlich ganz andere Faktoren, auch Umgebungsfaktoren eine Rolle, Erziehung spielt da eine Rolle. Also ich habe da Zweifel, dass man das wirklich dadurch wird aufklären können.
Und Sie haben berechtigten Zweifel, weil Sie selbst sich so gut auskennen. Sie haben mal als Bonner Forscher eine Locke von Beethoven analysiert, ne, und das Genom entschlüsselt. Die musikalischen Geniegene haben Sie dabei gar nicht interessiert, ne?
Ja, da waren wir Teil auch eines großen internationalen Konsortiums. Wir haben bei der Analyse, also wir haben die Analyse selbst nicht in unserem Labor vorgenommen. Die Studie wurde geleitet durch Professor Krause. Da haben wir uns konzentriert, das haben wir auch lange diskutiert, auf die medizinischen Fragen bei Beethoven, weil Beethoven ja selbst dokumentiert, aber auch durch Dokumente von Zeitgenossen, Ärzten, ja an bestimmten Krankheiten litt. Und dort wollten wir dann wirklich beitragen eigentlich zur medizinhistorischen Forschung und klären, welche Ursachen diese Krankheiten hatten und insbesondere auch, woran er verstorben ist. Und das konnten wir dann ja auch bezüglich der Lebererkrankung, der Leberzirrhose, der Todesursache von Beethoven auch mit großer Sicherheit machen. Also er hatte eine starke genetische Disposition. Zusammen mit dem Alkoholkonsum hat das dann mit großer Wahrscheinlichkeit zu der Leberzirrhose und zum Tod bei ihm geführt. Wir haben uns nicht so mit diesen, sagen wir, Eigenschaften des musikalischen Talents beschäftigt, weil wir fanden, dass da die wissenschaftlichen Grundlagen einfach auch zu schwach sind. Ja, das kann man dann zukünftig natürlich auch noch untersuchen. Die Information des Genoms steht allen zur Verfügung für solche Untersuchungen. Aber wie gesagt, sind natürlich die Aussagen bezüglich dieser Dimensionen auch sehr schwierig.
Der Da Vinci-Code, was die Entschlüsselung des Genoms von Da Vinci aussagt und was sie nicht aussagen kann, gesprochen haben wir darüber mit dem Humangenetiker Professor Dr. Markus Nöten vom Universitätsklinikum Bonn. Einer der besten Unis Deutschlands, muss man mittlerweile sagen, weil sie im Exzellenzcluster-Wettbewerb ganz vorne liegt. Herr Nöten, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank für das Interesse.
Sehr gerne. Schönes Wochenende.